Ja, ich habe jetzt eine Brille, falls sich jemand fragt, wer das da vorne ist. Die nervt ein bisschen, habe ich seit 2 Wochen. Aber ich bin hier, um was, über was anderes zu reden. Versuch dir mal Folgendes vorzustellen. Wenn die Sonne untergeht, dann gibt es kein Licht mehr. Bei Operationen gibt es keine Betäubung. Es gibt kein fließendes, warmes Wasser. Und geschriebene Textnachrichten brauchen Wochen oder Monate, bis sie beim Empfänger ankommen. Ein einfaches Buch kostet so viel, wie ein Handwerker in einem Monat verdient, und Wäsche waschen ist eine Arbeit, die 1 oder 2 Tage lang dauert. Das klingt so ein bisschen wie das Leben aus einer ganz anderen Welt. Völlig unnormal. Aber was ich hier beschreibe, war für Menschen, die im 18. Jahrhundert gelebt haben, völlig normal. Die Art und Weise, wie wir heute leben, hat sich im Vergleich zu früher unglaublich verändert. Man hat echt das Gefühl, dass kaum noch was so ist, wie es früher war. Und doch gibt es trotz diesen vielen Unterschieden zu der Zeit damals und trotz diesen ständigen Veränderungen gibt es etwas, das gleich geblieben ist. Und das ist das Herz des Menschen. Denn wir Menschen neigen heute immer noch zu den gleichen Dingen wie die Menschen, die im 18. Jahrhundert gelebt haben. Johannes Hartel hat mal gesagt, dass die alten Philosophen in Griechenland, also Platon und Sokrates und Aristoteles, dass sie vor 2000 Jahren oder länger den Menschen in seinen Sehnsüchten, Wünschen und Trieben genau gleich beschrieben haben, wie wir heute sind. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben, hat sich stark verändert, aber die Art und Weise, wie das Herz des Menschen funktioniert, hat sich nicht verändert. Und so wollen wir heute Morgen mal versuchen, uns mit einem Text zu beschäftigen aus der Bibel, den der Jacki schon vorgelesen hat. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es nämlich, wie wir schon gehört haben, ihr seht es auch in der Leinwand, genau, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wie es der Jacki auch schon gesagt hat, möchte ich jetzt in den nächsten Minuten in dieser Predigt 2 Fragen nachgehen. Zum einen möchte ich fragen, warum sollen wir unser Herz behüten? Und als zweites möchte ich fragen, wie soll ich mein Herz behüten? Warum soll ich mein Herz behüten? Lasst uns mal einen Moment über unser Herz nachdenken. Dein Herz schlägt 65 bis 90 Mal in der Minute, je nachdem, was du gerade machst. Also ungefähr 100.000 Mal an einem Tag, ungefähr 42 Millionen Mal in einem Jahr. Wenn du das deutsche Durchschnittsalter von 80 Jahren erreichen solltest, dann hat dein Herz mehr als 3,3 Milliarden Mal geschlagen. Dann gab es keinen Tag, keine Stunde und keine Minute in deinem Leben, in dem dein Herz nicht geschlagen hat. Denn wenn dein Herz nicht schlagen würde, könntest du nicht leben. Im Koma kann dein Gehirn nicht, also dein Herz kann ohne das Gehirn arbeiten, aber dein Gehirn kann nicht ohne das Herz arbeiten. Wenn dein Herz für eine Minute lang nicht schlägt, ich bin kein Mediziner, aber Google behauptet, dann ist das ein lebensbedrohlicher Notfall. Wenn du deine Hand auf diese Stelle hier legst, dann spürst du, wie dein Herz jetzt in diesem Moment schlägt und dann spürst du dieses Leben, das Gott dir heute gegeben hat. Und wie es der Jacki auch schon gesagt hat, wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie in der Regel nicht das menschliche Körperorgan. Im Neuen Testament gibt es sogar keine einzige Stelle, wo das Wort Herz vorkommt, wo dieses Wort Herz dann auch das menschliche Körperorgan meint. Und wir sehen das auch, wenn wir einen Blick auf unsere Sprache werfen, dass das Herz viel mehr ist als ein Körperorgan. Denn unser Herz kann man ausschütten. Es kann in die Hose rutschen. Es kann mir etwas am Herzen liegen, es kann mir jemand ans Herz wachsen, ich kann mein Herz an etwas hängen, ich kann etwas in mein Herz schließen, ich kann es am rechten Fleck haben, ich kann ihm einen Ruck geben, ich kann mir etwas zu Herzen nehmen und etwas auf meinem Herzen haben. Ich kann etwas übers Herz bringen und Zwietracht zwischen Herzen sehen. Mir kann ein Stein vom Herzen fallen, ich kann etwas mit halbem oder ganzem Herzen tun. Ich kann mein Herz in die Hand nehmen und etwas in meinem Herzen bewegen oder bewahren. Und es gibt auch viele Adjektive, die unser Herz beschreiben. Unser Herz kann kalt sein oder warm, heiß, weit, eng, groß, kalt, stolz, treu, traurig, fröhlich, gütig, weich, hart oder steinhart. Und es gibt auch viele Verben, die unser Herz beschreiben. Unser Herz kann schlagen, pochen, hämmern, rasen, flattern, stehen bleiben, stillstehen, erstarren, versagen, brechen, zerspringen, zerreißen, bluten, brennen, jubeln, lachen, höher schlagen, hüpfen und springen. Also ihr spürt, unser Herz ist viel mehr als ein Körperorgan. Ich lese euch ein Zitat vor von einem Mann, der mal in Liemzell gelehrt hat. Das Herz ist nach alttestamentlicher Vorstellung der Sitz von Entscheidungen und Lebensgrundüberzeugungen. Im Herzen entscheidet sich, was der Mensch aus seinem Leben macht, welche Werte er lebt, welche Einstellungen er pflegt und wie er sich zu Gott, zu Mitmenschen und zur Welt verhält. Dein Herz ist der Ort, an dem du dich dafür entscheidest, welche Werte du vertrittst und wie du dich gegenüber Gott, dieser Welt und deinem Nächsten verhältst. Und deshalb sollten wir unser Herz behüten, denn von diesem Herz geht das Leben aus. Die Elberfelder Übersetzung aus dem Jahr 1905 hat diesen Vers sehr wörtlich übersetzt. Ich lese es mal vor. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das hebräische Wort Totsa'ah bedeutet Ausgang. Dein Herz ist der Ausgang für dein Leben. Das, was aus deinem Herzen rauskommt, der Zustand deines Herzens, entscheidet darüber, wie dein Leben ist. Wenn dein Herz bitter ist, dann wird die Bitterkeit dein Leben bestimmen. Wenn dein Herz gebrochen ist, wird der Zerbruch dein Leben bestimmen. Und wenn dein Herz unbarmherzig ist, dann wird die Unbarmherzigkeit dein Leben bestimmen. Und wenn dein Herz fröhlich ist, dann wird die Freude dein Leben bestimmen. Wenn wir im Sprüchebuch mal ein bisschen weiter blättern, zu Kapitel 15, dann sehen wir da in Vers 13, seht es auch an der Wand, ein frohes Herz macht ein glückliches Gesicht, ein gebrochenes Herz betrübt den Geist. Und zwei Verse weiter, in Vers 15 heißt es, dass ein fröhliches Herz immer ein Festmahl hat. Wenn mein Herz fröhlich ist, dann ist mein Leben wie ein Festmahl. Warum soll ich mein Herz behüten? Weil der Zustand meines Herzens sehr viel damit zu tun hat, wie die Qualität meines Lebens ist. Und ich will euch jetzt drei Gefahren nennen, denen unser Herz ausgesetzt ist. Drei Gefahren, die ihre Finger nach unserem Herzen ausstrecken. Wenn du dein Herz nicht behütest, dann kann Folgendes passieren. Es war an jenem Abend vor seiner Kreuzigung, als Jesus mit seinen 12 Jüngern zu Tische saß bzw. lag und mit ihnen dieses jüdische Passafest gefeiert hat. Und als Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, heißt es da in Johannes 13, Vers 2, der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskarius, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Der Teufel hat dem Judas einen Gedanken in sein Herz hineingegeben. Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass der Teufel auch seine Gedanken in dein Herz hineinlegen will. Und es können so Gedanken sein wie, Gott meint es nicht gut mit dir. Schau dich mal an, wie schmutzig du bist. Diese Sünde ist zu schwer, als dass sie vergeben werden könnte. Lass dir nicht einreden, dass du ein schlechter Mensch bist. Du brauchst keinen Erlöser, denn du bist gut, genauso wie du bist, bleib so, wie du bist. Wenn du das nicht kannst, dann bist du nichts wert. Nimm das mit der Nachfolge nicht so ernst. Wenn du das besitzen wirst, dann wirst du glücklich sein. Du hättest das viel mehr verdient als die anderen, also nimm es dir. Das sind Gedanken des Teufels. Und der Ort, an dem du dich darüber entscheidest, welchen Werte du vertrittst, wem du glaubst und wem du dienst, ist dein Herz. Und weil der Teufel seine Gedanken hineingeben möchte, müssen wir es behüten. Denn was ins Herz hineinkommt, kommt auch aus dem Herzen raus. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen und Verleumdungen. Wenn die Gedanken des Teufels in dein Herz hineinkommen, kommen diese Gedanken auch aus deinem Herzen raus. Warum schaffen wir Menschen es nicht, friedlich in dieser Welt zusammenzuleben? Es wäre genug für alle da. Und das wissen wir. Und wir haben es noch nie geschafft, friedlich zusammenzuleben. Warum? Könnten wir doch machen. Wäre doch besser für alle. Das Problem ist das Herz des Menschen. Und wisst ihr, Politiker können Gesetze erlassen, aber sie können nicht das Herz eines Menschen verändern. Und ein Polizist und ein Richter kann dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden, aber das Herz eines Menschen können sie nicht verändern. Und der Teufel wird seine Gedanken in dein Herz hineinlegen und deshalb behüte dein Herz. Das war der erste Grund. Der zweite Grund oder die zweite Gefahr, der dein Herz ausgesetzt ist. Einige Zeit bevor Jesus an jenem Abend mit seinen Jüngern zusammensaß, hat er mal ein Gleichnis erzählt. Und in diesem Gleichnis, in Matthäus 13 zum Beispiel, stehen ganz viele Gleichnisse, da kommt auch dieses Gleichnis vor, sagt Jesus, dass ein Bauer auf sein Feld geht und Samenkörner aussät. Und manche dieser Samenkörner fallen auf den Weg, manche fallen auf einen felsigen Boden, manche fallen unter das Dorngestrüpp und manche dieser Samen fallen auf einen guten und fruchtbaren Weg und gehen auf und bringen Frucht. Der Samen in diesem Gleichnis steht für das Wort Gottes, das Gott auf diese Welt aussät und das wir hören. Und über diese Samenkörner, die auf den Weg fallen, hat Jesus Folgendes gesagt. Lukas 8, Vers 12 sagt Jesus, bei einigen, die es hören, also das Wort Gottes, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Das bedeutet, der Teufel will nicht nur seine Gedanken in dein Herz hineinlegen, er will auch die Gedanken Gottes aus deinem Herzen, das Wort Gottes wieder rausnehmen. Denn wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist, könntest du das dem Teufel entgegenhalten. Du könntest dem Teufel dann, wenn er seine dich konfrontiert mit seinen Gedanken, könntest du sagen, nein, ich bin geliebt, ganz egal, was ich tue. Das Opfer Jesu am Kreuz ist genug, mir ist vergeben und ich brauche Jesus, weil ich ohne ihn nicht leben könnte. Und deshalb will er dir diese Wahrheiten aus deinem Herzen rausnehmen. Und das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Schon ganz am Anfang, da gibt es doch diese Geschichte, wo der Mensch auf eine Schlange trifft. Und diese Schlange ist der Teufel. Und was sagt der Teufel denn zum Menschen? Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gesagt? Das hat er so nicht gemeint. Und er sät einen Zweifel ins Herz der Menschen gegenüber Gott und seiner Güte. Und so nimmt er dieses Wort, das uns zum Leben führen soll, aus unserem Herzen raus. In Johannes 10, Vers 10 hat Jesus gesagt, dass der Teufel gekommen ist, um zu stehlen, um zu töten, um zu verderben. Und in einem Herzen entscheide ich darüber, wem ich glaube und wem ich diene. Und deshalb findet ein Kampf um unser Herz statt. Der dritte Grund oder die dritte Gefahr, warum wir unser Herz behüten sollten. Und dazu springen wir ins Alte Testament und zwar zum Propheten Hesekiel. Der Prophet Hesekiel hat die große Katastrophe des Alten Testaments miterlebt. Und zwar diese Geschichte, wo das Volk Israel von den Babyloniern, diesem großen Volk, angegriffen und erobert wird, Jerusalem wird zerstört und das Volk Israel wird weggeschleppt ins Exil, in die Gefangenschaft, ins Zweistromland nach Babel. Und dann in Kapitel 20 passiert es, dass da die Ältesten des Volkes zu Hesekiel kommen und sie möchten den Prophet Hesekiel befragen und fragen, hey Hesekiel, warum ist diese Katastrophe über uns gekommen? Und Hesekiel bekommt tatsächlich eine Antwort von Gott und Gott sagt zu Hesekiel, dass er richtig sauer ist. Der ist richtig auf 180. Warum? Weil das Volk Israel abscheuliche Taten verübt hat. Weil sie abscheuliche Götzen angebetet haben. Weil sie sich dem Herrn, ihrem Gott, widersetzt haben und die Gebote, durch die der Mensch lebt, missachtet haben.
Auf jedem Hügel und unter jedem Baum haben sie ihren Göttern geopfert und sie haben sogar ihre Kinder verbrannt, um diesen fremden Göttern Opfer darzubringen, damit diese Opfer den Göttern gefallen. Und so war Gott auch ziemlich zornig mit seinem Volk. Und warum hat das Volk Israel das gemacht? Warum haben sie den Herrn, ihren Gott, verlassen und abscheuliche Taten verübt? Warum haben sie das gemacht? Und Gott hat eine Antwort. Wir sind ja hier bei Hesekiel in Kapitel 20 und da heißt es dann in Vers 16, sagt Gott, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Dein Herz kann einem toten Gott nachgehen. Behüte dein Herz, weil es dazu in der Lage ist, etwas von Herzen zu lieben, das nicht Gott ist. Und weil Gott die Quelle allen Lebens ist, wird jeder andere Gott, dem dein Herz nachgeht, dir etwas von dem Leben nehmen, das Gott für dich bereithält. Jesus hat gesagt, dass das größte Gebot, das wichtigste Gebot darin besteht, den Herrn, unseren Gott, von Herzen zu lieben. Und wenn wir unser Herz nicht behüten, dann wird unser Herz von toten Göttern erobert werden. Und deshalb müssen wir es behüten. Und aufpassen, wie die Jacke das jetzt schon gesagt hat, wie ein Gärtner, der den Garten pflegt. Und jetzt lasst uns mal zum zweiten Teil der Predigt gehen. Wie soll ich mein Herz behüten, damit diese Gefahren keinen Zugriff auf mein Herz haben? Bei dem zweiten Punkt möchte ich zwei Unterpunkte anführen. Erstens, dazu schauen wir uns jetzt mal das hebräische Wort an für behüten, das hier in Sprüche 4, Vers 23 steht. Das Wort Nazar kommt 61 Mal im Alten Testament vor und das kann man übersetzen mit behüten oder bewahren oder sorgfältig schützen. Und ich will jetzt euch eine andere Stelle im Alten Testament zeigen, wo dieses Wort auch vorkommt. Und zwar spricht Gott an dieser Stelle, das ist in Jesaja 27, da spricht er über einen Weinberg. Und dieser Weinberg ist ein Bild für das Volk Israel, also für sein Volk. Wenn du dich fragst, woher diese Idee kommt, dass Israel mit einem Weinberg verglichen wird, kannst du Jesaja 5 lesen, das große Weinbergslied. Und in Jesaja 27, Vers 3, sagt Gott dann, ich, der Herr, wache selbst über ihn, den Weinberg. Jeden Tag begieße ich ihn, Tag und Nacht behüte ich ihn, damit ihm nichts zustößt. Also Gott sagt, dass er diesen Weinberg behüte, Tag und Nacht, indem er zum einen ihn behütet und beschützt, also er schaut, dass nichts reinkommt, was diesem Weinberg schaden würde, und zum anderen, dass er diesen Weinberg gießt. Meine Mutter hat mir hier Blorm ausgeliehen. Und so, wie ich hier Wasser reingeleert habe, gibt Gott diesem Weinberg, was er zum Leben braucht. Und ich habe über dieses Thema mal in meiner Gemeinde gepredigt. Jetzt kommt eine Geschichte, wo ich mir nicht so sicher war, ob ich die in Schöpfloch erzählen will, weil die wahrscheinlich mal gegen mich verwendet wird. Aber ich werde es euch trotzdem erzählen. Meine Eltern haben immer Autos gehabt, die mit Diesel gefahren sind. Zumindest so in der Zeit, wo ich dann 18 war und dann Auto gefahren bin, waren immer Dieselautos. Und eines Tages haben sie sich einen VW abgekauft. Und ich habe dann das erste Mal, als ich mit dem unterwegs war, auch wieder Diesel getankt, wie immer. Ich kannte das nicht anders. Und der fährt aber mit Benzin. Und das war dann gar nicht so gut. Denn wichtig beim Tanken ist, dass man das Richtige reintankt. Oder ich will es mal so ausdrücken, mehr als alles andere. Achte darauf, dass du beim Tanken das Richtige reinmachst. Und wenn ich jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, ja, aber der Diesel war viel billiger und der Benzinhahn war schmutzig und die haben alle gesagt, ich soll Diesel tanken, dann ist alles völlig egal. Nein, einfach nein, kein Diesel in den Benziner. Punkt. Wir behüten unser Herz, indem wir darauf achten, was wir reinlassen. Und dass wir das reinlassen, was dem Leben dient und dass wir das nicht reinlassen, was dem Leben nicht dient. Was ist das Leben für mein Herz, so wie das Wasser für die Pflanzen oder den Weinberg? Und manchmal hilft es beim Bibellesen, wenn man sich den Kontext anschaut, das Drumherum. Und das machen wir jetzt mal. Sprüche 4, Vers 23. Was steht denn da drumherum? Es hilft oft. Und da heißt es dann in Vers 20 bis 22, steht, mein Sohn, Achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Die Worte Gottes dienen dem Leben. Für Sohn kannst du auch das Wort Tochter einsetzen, aber das ist ein anderes Thema. Das bedeutet, die Augen und die Ohren sollen auf diese Worte gerichtet sein. Man kann es vielleicht auch so sagen, die Augen und die Ohren sind die Tür in mein Herz hinein, sodass das, was um mich herum ist, in mein Herz hinein gelangen kann. Durch meine Augen und meine Ohren. Und diese Augen und diese Ohren, die die Tür zu meinem Herzen sind, sollen auf die Gebote Gottes und auf die Worte Gottes ausgerichtet sein, damit diese mich formen zum Guten. Und damit ihr mal ein bisschen spürt, dass es im Sprüchebuch ein großes Thema ist. Also im Sprüchebuch geht es ja darum, dass wir Weisheit erlernen. Und damit ihr spürt, dass das da ein ganz großes Thema ist, noch mehr Stellen. Sprüche 3, die Verse 1 bis 3. Da heißt es nämlich, mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz hinein. Noch eine Stelle, Kapitel 7, auch wieder die Verse 1 bis 3. Da steht nämlich, mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger und schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. Die Worte, die Gebote und die Lehren aus dem Wort Gottes sollen wir vor Augen haben, sollen wir vor Ohren haben und so tief in unser Herz hineinfallen lassen und uns zu Herzen nehmen und von Herzen lieben und zum Herzen bewahren, damit sie uns zum Guten formen. Und ich will dir jetzt eine Stelle zeigen, die mir neulich aufgefallen ist. Ich habe neulich Hesekiel gelesen in meiner morgendlichen Stillenzeit. Und da ist mir eine Stelle aufgefallen, die habe ich schon anderen, also auch schon davor, ein paar Mal gelesen, aber ist mir nie so richtig aufgefallen. Und als ich diese Stelle gelesen habe, die hat mich berührt, weil ich ja gespürt habe, wie wichtig Gott es ist, dass diese Worte in dein Herz hineinkommen und dir zum Leben dienen. Hesekiel Kapitel 3. Gott sagt zu Hesekiel, dass Hesekiel zum Volk Israel gehen soll und das Volk Israel warnen soll. Er soll zum Volk Israel gehen und sagen, Leute, das, was ihr hier macht, ist gottlos und abscheulich und widerlich. Das ist böse, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet euch an die Gebote Gottes, die euch dem Leben dienen. So, das soll Hesekiel tun. Und jetzt lesen wir mal, wie diese Diskussion oder das Gespräch weitergeht. Und zwar Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Sag Gott zu Hesekiel, aber das Volk der Israeliten wird dir nicht zuhören wollen, denn es will mir nicht zuhören. Das ganze Volk ist störrisch und hat ein hartes Herz. Doch ich gebe dir die gleiche Hartnäckigkeit, die sie besitzen, und mache dich so stark, dass du dich ihnen entgegenstellen kannst. Ich mache dich hart wie Diamant, härter als einen Kieselstein. Und das war das, was mich in diesem Moment so angesprochen hat. Gott sagt zu Hesekiel, pass mal auf, du gehst jetzt zu diesem Volk und sag ihnen, dass die ins Verderben rennen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass die gar keinen Bock auf dich haben. Und die haben ein hartes Herz, aber weißt du was, ich mache dich härter. Ich mache dich hart wie ein Diamant, ich mache dich hart wie ein Kieselstein, damit dieses Wort des Lebens in dieses harte Herz hineinkommt. Weil Gott sich das wünscht, dass sein Wort in unser Herz kommt und dass sein Leben in unser Herz hineinkommt. Das ist mir in diesem Moment so richtig bewusst geworden. Um unser Herz zu behüten, brauchen wir sehende Augen und hörende Ohren des Herzens. So wie König Salomo, der die Sprüche geschrieben hat. Der hat ja mal die privilegierte Situation gehabt, dass Gott zu ihm gesagt hat, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Oh, wenn Gott es zu mir sagen würde, ich hätte vieles, was ich mir wünschen würde. Und was hat Salomo sich gewünscht? Das war in 1. Könige 3. Hat dann Salomo zu Gott gesagt, So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Salomo bittet um ein verständiges Herz. Das hebräische Wort für verständig, Shama, kommt mehr als 1100 Mal im Alten Testament vor, ziemlich oft. Und das kann man übersetzen mit verstehen, vernehmen, gehorchen, hören. In der Elberfelder Übersetzung, die ja sehr nah am Urtext ist, wird dieses Wort in 85% aller Stellen mit hören übersetzt. Das ist die Übersetzung mit dem größten Gewicht. Also Salomo, Shama, hören, bittet um ein hörendes Herz. Warum? Damit er unterscheiden kann, was gut und böse ist. Damit er verstehen kann, was dem Leben dient und was dem Leben nicht dient. Also, wie kann ich mein Herz behüten? Indem ich mir jeden Tag, eine kurze Zeit freihalte, die Gott gehört. Indem ich auf die Knie gehe und sage, Jesus, du bist mein Herr, ich bin dein Diener. Und ich bitte dich, dass du mir ein hörendes Herz schenkst. Hörende Ohren meines Herzens. Dass ich dein Reden höre und dass dein Reden in mein Herz hineinkommt. So tief, dass der Satan es nicht rausnehmen kann. Wie behüte ich mein Herz, indem ich um ein hörendes Herz bete? Und jetzt möchte ich noch zum letzten Punkt, im letzten Punkt kommen. Ich habe 27 Minuten geredet, ich habe 35, das wird gut. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis. Kann ich es lesen? Ja, das ist groß genug. Ha, jetzt hatte ich die Brille ab, kann ich jetzt alles lesen. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken. Nicht einmal an ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle Verwicklungen. Verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, da verändert es sich. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Auf den ersten Blick macht es ultra Sinn, wenn wir hergehen und sagen, ich behüte mein Herz, indem ich es verschließe. Niemand bekommt mein Herz und nichts kommt an dieses Herz ran, denn dann kann auch nichts Böses in dieses Herz hineinkommen. Auf den ersten Blick macht es Sinn. Aber C.S. Lewis sagt, dass wenn wir das machen und unser Herz wegpacken und niemandem unser Herz geben und nichts an unser Herz ranlassen, nicht mal ein Tier, dass dann unser Herz nicht brechen wird, aber es wird unzerbrechlich. Es wird hart, distanziert, bitter und kalt und weil die Ausgänge meines Lebens in meinem Herzen sind, werde er dann auch ich als Mensch hart, distanziert, bitter und kalt. Wir behüten unser Herz nicht, indem wir es wegschließen. Wir behüten es, indem wir es verschenken. Und weil die Person, der ich mein Herz schenke, die Macht hat, mein Herz zu brechen, sollte ich mein Herz jemandem anvertrauen, der meinem Herzen Leben geben kann und der mein Herz heilen kann, wenn es zerbrochen ist. Und ich stehe heute Abend hier, weil ich eine Botschaft des Himmels für dich habe. Jesus Christus ist gekommen, um denen nahe zu sein, die ein zerbrochenes Herz haben. Jesus Christus ist gekommen, um die zu heilen, die ein zerbrochenes Herz haben. Denn Jesus Christus ist das Brot des Lebens, das Licht des Lebens, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann geh mal ganz nach hinten zur Offenbarung. Da sagt Jesus selber über sich in Kapitel 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich sagte zu Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus sagt, ich bin der Lebende. Ich bin der Inbegriff des Lebens. Ich bin der Ursprung des Lebens. Alles Leben kommt von ihm und alles Leben wird auch wieder zu ihm zurückgehen. Und deshalb behüte dein Herz, indem du es verschenkst an Jesus Christus, der das Leben ist und der deinem Herzen das Leben geben kann. Und wir erinnern uns, das Herz ist der Ausgang des Lebens. Denn, was hat Jesus in Matthäus 16, Vers 25 gesagt? Das lesen wir auch noch. Ich glaube, die letzte Bibelstelle für heute. Matthäus 16, Vers 25. Aber den habe ich, ich glaube, auch wieder auf PowerPoint. Ne? Ja, genau. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Du behütest dein Herz, indem du es an Jesus verlierst. Denn wenn du es an Jesus verlierst, dann wird es das Leben finden. Ein Autor, den ich gerne lese, ist Timothy Keller. Und ich will euch ein Zitat von ihm vorlesen. Am Kreuz stellt Gottes Weisheit die Dinge auf den Kopf. Der Weg nach oben führt nach unten. Der Weg zum Führen heißt Dienen. Glücklich werde ich nicht, indem ich mein eigenes Glück suche, sondern das des anderen. Reich wird der, der seinen Reichtum wegschenkt. Und der Anfang dieser Weisheit ist natürlich, dass ich mich Jesus ganz hingebe, so wie er sich mir hingab. In den Augen der Welt ist das wie eine Art Selbstmord, aber es ist der Weg zum Leben. Der Anfang der Weisheit besteht darin, dass ich mich Jesus hingebe. In den Augen der Welt ist es bescheuert, Selbstmord, aber in Wahrheit ist es der Weg zum Leben. Ich möchte die Predigt schließen, indem ich euch zeige, was es mit diesem Bild hier auf sich hat. Wir haben bei uns im Gemeindehaus einen Gebetsraum gebaut. Und ich war neulich im Baumarkt und ich habe dieses Bild gesehen. Und dieses Bild hat mich sofort angesprochen. Ich habe jetzt gemerkt, dass nicht alle sofort an das Gleiche denken wie ich, aber als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich einen Stein gesehen, der ins Wasser fällt und nach außen hin geht das Wasser weg. Und dieses Bild ist Gold. Und mein erster Gedanke war, dieses Bild muss in unseren Gebetsraum über das Kreuz. Denn an diesem hässlichen Holzpfahl, wo dieser hässliche Körper hängt, geht dieses Licht weg. Und das ist meine letzte Folie, dieses Herz, das goldene Herz. Weil ich glaube, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist. Und dass dieser Jesus, wenn du ihm dein Leben hingibst, wenn du es an ihn verlierst und wenn du ihm dein Herz schenkst, dass er es mit Licht und Leben füllen kann. Ich habe gehört, dass sie auch darüber nachdenken, den Gebetsraum ins Gemeindehaus zu machen. Dafür will ich jetzt mal Partei ergreifen. Macht es. Wir hören jetzt noch nach der Predigt ein Instrumentalstück, damit es noch ein bisschen in die Stille gehen könnt. Und danach singen wir ein Lied und ich will jetzt mit einem Gebet schließen. Jesus, wir wollen jetzt mit unserem Herzen uns vor dir beugen und anerkennen, dass du der Herr der Welt bist und dass du alles für uns hingegeben hast. Und wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir dir begegnen wollen, weil unser Herz eine Sehnsucht nach Leben hat. Und ich möchte beten, Jesus, dass du alles Unkraut aus unserem Herzen, was da nicht hingehört, rausnimmst. Dass du alle Gedanken, die der Teufel hineingesät hat und die sicher auch schon an der einen oder anderen Stelle Wurzeln geschlagen haben, dass du uns hilfst, sie rauszureißen und zu ersetzen mit deinen Worten der Wahrheit und des Lebens. Und Jesus, wir wollen dich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Und wir wollen, so wie Salomo, beten, dass du uns ein hörendes Herz gibst, dass wir unterscheiden können, was gut und was böse ist. Und dass du uns hilfst, unser Herz nicht wegzupacken, sondern zu verschenken an dich. Und dass du uns hilfst, zu erkennen, was deine Berufung für unser Leben ist. Und ich will heute beten, dass du die ein zerbrochenes Herz haben, heilst. Komm mit deinem Licht und deiner Liebe, Jesus. Denn es gibt keine größere Liebe als die von dem, der sein Leben lässt für seine Freundin. Das bist du, Jesus. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Amen.